Hallo, lieber Jeff, danke, dass du für diesen Podcast zugesagt hast. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Oh. Hallo Jan, hey, danke für die Einladung. Ja, Jeff Tomlinson, mein Name, ehemaliger Eishockeyspieler und Trainer. Und jetzt bin ich immer noch ein bisschen in die Eishockey-Business als Berater unterwegs und ich mache Vorträge und ich bin ein stolzer Papa von 4 Kindern. Und ja, und ich darf halt viel mit solchen Leuten so wie du sprechen und das gefällt mir gut.
Ich habe mir überlegt, über welche Themen ich mit dir sprechen möchte und bin dann auf ein Thema, das mich extrem reizt, schon lange gestoßen, über das Trainersein und über die Rolle eines Trainers. Wann war für dich der Zeitpunkt, da du dich entschieden hast, Trainer zu sein und weshalb?
Ich wollte nie Trainer sein, muss ich ehrlich zugeben. Als Spieler, ich wollte bis so ganz lange spielen. Das ist der beste Job in der Welt, Eishockeyspieler zu sein. Und dann hatte ich eine Knieverletzung und mit einem Zweijahresvertrag noch. Und die haben mich gefragt bei den Eisbären Berlin, ob ich helfen möchte beim Nachwuchs und ob ich da ja ein bisschen da reinschnuppern möchte. Und ich habe gesagt, statt meinen Vertrag auszusetzen und zu Hause zu bleiben. Und ich dachte, wow, ja, dann ist es eine Beschäftigung. Ich konnte dem Nachwuchs helfen. Und dann danach wollte ich immer noch kein Trainer sein. Ich bin zurück nach Amerika gegangen und wollte dort eine normale, sage ich mal, normale Leben haben. 9-to-5 quasi und normalen Job. Und dann hat der GM von den Eisbären Berlin mich angerufen und sagte, die haben ein cooles Projekt und die wollten mich als Trainer haben. Und dann, ich konnte nicht Nein sagen. Und jetzt, so bin ich Trainer geworden. Es war eher Zufall. Aber es war für mich eine sehr, sehr gute Entscheidung, muss ich sagen, am Ende.
Wie lange hat es gedauert, bis Chef der Spieler die Rolle des Chef des Trainers angenommen hat? Und wie waren die größten Learnings in deinen Anfangsjahren für Trainer sein? Was hast du über dich gelernt als Trainer in der Anfangszeit?
Ich glaube, es hat uns schon ein paar Jahre gedauert, bis Spieler zum Trainer, weil als Spieler, ich glaube, man sieht das Spiel anders als Trainer. Als Trainer beobachtet das Spiel anders. Und ich hätte zum Beispiel Mühe, meine ersten paar Jahre die Bank zu managen, zum sagen, wer ist dran und so diese Line-Matchups, wo ich die beste Spieler vom Gegner gegen mein beste Spieler spielen lassen, so diese Coaching-Tactics
Ja.
hat ein paar Jahre gedauert. Und für mich das größte Learning war, als Spieler, ich meinte, dass die Trainer, ja, die kommen dahin und die machen ein paar Übungen, die pfeifen da durch die Gegend und dann gehen nach Hause. Aber mir wurde dann schnell bewusst, was ein Trainer Job, die Inhalt ist so groß und diese umfangreiche von Fitness bis zum Scheduling, bis zum Eiszeit bestellen, bis die Spieler zu managen, die Probleme von Spielern und mit den Agenten rumzudiskutieren und. Ja, aber das war sehr komplex und das wusste ich gar nicht als Spieler. So, ich hatte neuen Respekt für Coaches.
Wann wurde für dich auch klar, wie der Trainer-Chef sein will und was war dir oder ist immer noch als Trainer sehr, sehr wichtig?
Ja, damals, ich hatte diese coole Möglichkeit, verschiedene Teams zu coachen, zum Beispiel die U20 deutsche Nationalmannschaft als Assistant Coach. Ich durfte dann zum Olympiade 2010 mit der deutschen Nationalmannschaft. Und das war eine coole Erfahrung, wo ich gedacht habe, hey, ich glaube, ich möchte Trainer sein. Ich würde jetzt mich bemühen, in diesem Job zu bleiben und mich weiterzubilden und so weiter. Und ja, was war der zweite Teil, Jan, von deiner Frage? Schon vergessen.
Wann wurde für dich auch klar, was du als Trainer repräsentieren möchtest und was dir wichtig ist?
Ja, okay. Ich hatte verschiedene Phasen in meiner Trainerkarriere. Mhm. Am Anfang, ich wusste nicht, ich war so ein bisschen, um mich selber zu finden als Trainer. Und ich habe leider, bin ich in die falsche Richtung gegangen am Anfang meiner Karriere. Und was ich gelernt habe, ist, Trainer sein heißt, mit diesen Menschen zu arbeiten und um dem zu unterstützen und zu helfen. Und dass Taktik nicht so der größte Fokus sein sollte. Ein Trainer sollte auf den Mensch kümmern. Und das heißt auch sein Privatleben, wenn er Unterstützung braucht. Und einfach da für die Spieler sein und für die Mannschaft. Und denen ein bisschen Richtung geben, sodass die wir auf dem gleichen ja, Weg sind. Aber sonst ist es die Leute zu managen und mit dem ein bisschen Spaß zu haben und dem etwas auf den Weg zu geben in meinem Leben und nicht nur Eishockey.
Wie war es für dich? Du hast gesagt, du bist am Anfang als Trainer in die falsche Richtung abgebogen. Wie wichtig war es für dich, diese falsche Richtung zu machen, um zu merken, dass es falsch war und dann auch die Kurskorrektur zu machen?
Das war sehr wichtig für mich. Weil ich bin zweimal innerhalb von 3 Jahren entlassen worden in Deutschland als Head Coach in der DL. Und das war eine wichtige Zeit für mich, weil ich musste im Spiegel schauen und ich durfte nicht sagen, hey, der schuld oder die sind doof. Oder ich musste wirklich fragen, wieso wurde ich entlassen? Es muss einen Grund geben. Es muss an mir auch liegen. Ja? Nicht nur meinen Chefs und mein Teams. Und das hat mir, ich mochte nicht diesen Mensch, dass ich geworden bin als Trainer damals. Ich mochte nicht, dass ich Trainer gespielt habe, weißt du, dieser harte Hund.
Ja.
Das war gar nicht mich. Das war gar nicht authentisch. Und ich habe auch gelernt, es ist egal, was man macht, seid einfach authentisch. Okay. Es ist egal, ob man ein Chef ist, ein Coach ist, ein Boss, für mich, es spielt keine Rolle, aber Mensch sein, authentisch sein, wer du bist. Und ich finde, das reicht. Und dein Values rüberzubringen. Und ich wollte ein Trainer sein, so wie ich als Papa bin. Ich wollte da stur sein, manchmal mit meinen Kindern und meinen Spielern. Ich hatte auch Grenzen und Negotiables und Non-Negotiables, aber am Ende, ey, ich will auch Spaß haben und Erfolg haben und hart arbeiten.
Wie eben, du hast auch gesagt, du machst dann mehr so die Menschenführung, aber wie schwierig ist es auch als Trainer, so viele Menschen für ein Ziel in eine Richtung zu machen, dass sie die Individualität trotzdem halten können, aber trotzdem als Einheit auftreten? Und wie bist du solche Ziele angegangen?
Ja, das ist die Kunst. Ne? Das ist die große Kunst, eine Mannschaft zu leiten und trotzdem nicht vergessen auf jede individuell.
Mhm.
Und ich habe versucht, ein so Prinzipien im Team, dass die Jungs mussten folgen, nicht viel Regeln. Ich habe auch nicht viel Regeln zu Hause. Es geht für mich um Prinzipien und wie wir leben. Und wir hier zu Hause, wir wollen gute Leute sein. Wir wollen unseren Müll in die Mülltonne schmeißen. Wir wollen einfach die Sachen halt, dass man machen sollte. Es sollte normal sein. Aber als Coach, ich habe dem Guidelines gegeben aber auf der anderen Seite, ich habe in individuelle Situation an der Kaffeemaschine den begrüßt und wollte wissen über die Kinder und wollte wissen, ob denen gut geht oder ob ein Spieler eine schlechte Phase hat sportlich. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass er ein schlechter Spieler geworden ist. Ich bin davon ausgegangen, dass ihm etwas stört ihm. Vielleicht zu Hause, vielleicht ist er verletzt und er will mir nichts sagen. Und dann bin ich tiefer da reingegangen und ich finde, dann kann man diese Balance finden zwischen Team und diese Individuelle, die gepflegt werden müssen. Aber ich habe diese Entscheidung am Ende getroffen für das ganze Team. dass wir als Team Erfolg haben. Und ich habe immer gehofft, und das ist mir nicht immer gelungen, dass alle waren einverstanden auf die Richtung und dass wir alle irgendwie eine Rolle geben könnten, sodass die sich wohl und wichtig gefühlt haben dabei. Aber es ist wie im Teamsport oder im Büro oder bei der Arbeit, es ist nie 100%, dass alle glücklich sind.
Wie bist du damit umgegangen, wenn etwas, was du initiiert hast und versucht hast, nicht funktioniert hat? Wie bist du mit dem umgegangen persönlich?
Ich bin in die erste, ich nenne das die erste Teil von meiner Trainerkarriere, ja. Okay? Weil die erste Teil, ich bin dann, ich habe Emotionen gezeigt, okay. Negative Emotionen, ich bin da ein bisschen grumpy geworden und ich habe auch diese grumpy Coach gespielt, weißt du, dieser Trainer.
Ja.
Man sieht dem immer im Fernsehen oder man hört dem im Interviews. Aber danach habe ich gelernt, weil ich älter geworden bin und schlauer geworden bin, ich habe gelernt, vielleicht diese Emotionen nicht sofort zu zeigen, so oft wie früher. So, das heißt, ich bin nicht immer in die Garderobe gegangen nach dem Spiel, weil entweder wir haben gewonnen und das war alles super, aber ich wollte nicht viel sagen. Ich dachte, okay, ich lasse den Kapitän ihren Ding machen, die Mannschaft ein bisschen mit dem sprechen. Oder wenn wir nicht gut waren und wir haben verloren, ich bin auch nicht immer reingegangen, wenn ich sauer war, weil ich wollte dort nicht meine Emotionen und etwas Dummes sagen in dieser emotionalen Zeit. So, ich musste wirklich fragen immer, was braucht die Mannschaft jetzt? Ist das, dass wir verloren haben und die müssen aufgebaut werden? Dann habe ich es gern gemacht. Oder wir haben gewonnen und vielleicht die haben schlecht gespielt. Ich musste ihnen das auch bewusst machen, dass, hey Jungs, das ist, ich weiß, wir gewonnen haben, aber das ist nicht akzeptabel. Ne? Unser Standard ist eigentlich höher und die Erwartungen sind höher an uns selber. Und so, ich habe gelernt, mit ein bisschen Gefühl da mit meinen Emotionen umzugehen.
Was war für dich als Trainer einfacher, wenn man immer gewonnen hat oder auch ab und zu mal verloren hat, um vielleicht auch Korrekturen zu machen? Was war einfacher?
Ich wollte immer ab und zu mal verlieren.
Okay.
Weil das hat uns auf unserem Weg gehalten. Dann konnten wir unseren Weg verfolgen. Weil ich fand, als wir viel gewonnen haben in bestimmten Teams, wir wurden dann arrogant und dann schleichen diese ganz schlechten Angewohnheiten rein, dass wir nicht haben wollen am Ende der Saison. Wir müssen am besten unser bestes Hockey spielen am Ende. Und so, ich habe das gern benutzt, da eine Niederlage, denen das bewusst zu machen und auf bestimmten Punkte zu konzentrieren.
Wenn wir jetzt darüber sprechen, eben, es muss ja ein Prozess sein. Wenn man jetzt eine Saison nimmt, wie sieht so ein Prozess aus, dass man dann am Ende der Saison jetzt in den Playoffs auf dem Peak ist?
Ja, so, das ist ein sehr cooler Prozess. Ich liebe das am Sport und man hat ein Ziel. Lass uns sagen, das Ziel war aufzusteigen.
Mhm.
Und ich habe aber dieses Wort nie in meinen Mund gehabt. Ich habe nie gesagt, bewusst, nie über den Aufstieg gesprochen. Ich habe über Auslösungen gesprochen, ich habe über Forecheck gesprochen, ich habe über Disziplin gesprochen. Diese kleinen Sachen, dass wir jeden Tag kontrollieren könnten. Und ich habe als Trainer, sage ich mal, viel verlangt, die Intensität. Ich habe quasi die Spieler manchmal genervt mit meiner, obwohl wir Erste waren, ich bin dran geblieben und die haben gemeint, hey, was ist mit dir los, Coach? Hey, seid einfach ruhig, wir sind Erste, weißt? Mhm. Aber das war okay. Das war eine normale Reaktion von den Spielern. Aber was die gelernt haben, ist, wie ich ticke.
Mhm.
Und dass ich verlangte jeden Tag 60 Minuten Eishockey. Und das war nicht viel. Viele Leute arbeiten 10 Stunden, 8 Stunden. Und ich wollte nur 60 Minuten. Das haben die auch schnell gelernt. Und mit diesem kurzfristige Mentalität, diese Denken, haben wir Schritt für Schritt uns besser gemacht. Und wegen der Intensität, ich war auch zum Beispiel ein Trainer, der viel freie Zeit gegeben hat. Die Jungs dürften viel frei haben bei mir, weil ich habe das als Regeneration genannt. Manche Sportchefs in der Liga, die nennen das Sport, Arbeitsverweigerung. Ey, ja. Ihr arbeitet nicht, ihr müsst mehr Arbeit. Und ich dachte, nein, wir müssen konzentriert und wir müssen hart, sehr intensiv arbeiten, aber dann dafür bräuchten die Jungs auch gewisse Erholungszeit. Ich verlange viel und ich gebe auch viel zurück. Und das, diese Balance fand ich, war ein gutes Rezept, dass man super konzentriert sein könnte am Ende der Saison.
Wie bist du mit Spielern umgegangen, die schon alles gesehen haben, aber dann auch mit jungen Spielern? Ist man da unterschiedlich an die Sachen, an die Menschen herangegangen? Oder war für dich immer wichtig der Mensch und gar nicht so wichtig, ob es jung oder alt ist? Oder gab es da trotzdem Unterschiede?
Ja, da waren Unterschiede. Ich sag mal so, die Gesprächsthemen waren auch anders.
Ah, okay. Weißt,
ich konnte mit die alten Hasen über die 70er, 80er Jahre reden, über Musik und so. Und mit den Jungen, keine Ahnung, Pokémons oder so verschiedene Nintendo-Spiele. Aber ja, die Konversation war anders. Ich habe versucht, dem mit dem gleichen Respekt zu handeln. Aber natürlich war es viel mehr Teaching und die Jungen mussten mehr lernen. Das war vielleicht intensiver Video, intensiver Gespräche auf dem Eis über Eishockey. Und die älteren Hasen waren mehr den zu managen, ob die zu viel gespielt haben, ob die vielleicht etwas brauchen, ob die vielleicht einen extra Tag frei brauchen sogar. Das war für die Alten eher so.
Wie bist du, wenn man auch der Prozess gestockt hat, eben weil vielleicht eben eine Saison lang ist, wie bist du durch schwierige Situationen mit Teams gegangen?
Ich habe versucht, ein bisschen den Stress von dem wegzunehmen. Mhm. Ich habe auch, es kommt darauf an, die Situation, weil jede schwierige Situation ist anders. Manchmal eine schwierige Situation ist, weil es ist sogar fast geplant. Im Sinne von unser Training, wie wir das dosiert haben. Vielleicht war eine harte Phase für uns und ich habe dann verzichtet auf ein paar Punkte, sage ich mal so. Und dann, das war eine harte Phase für die Jungs. Dann war die Phase, wo ein paar krank waren oder verletzt waren. So, es kommt darauf an, in welche Situation und wieso es hart ist. Manchmal habe ich dann das Training gecancelt und dann sind wir ins Kino gegangen oder wir sind draußen gegangen, haben mit so ein komisches Spiel gespielt. Oder ich habe gesagt, hey Jungs, schön, dass ihr da seid, aber heute könnt ihr machen, was ihr wollt. Das heißt Massage, Physio, Sauna, Cold Tub. Da waren verschiedene Sachen. Oder geht einfach in den Kraftraum und arbeitet an euren Bizeps für den Strand, weißt du? So.
Ja, ja. Was für mich auch noch interessant ist, oder du hast gesagt, du hast nicht viele Regeln, sondern wie wollen wir zusammen diesen Prozess gestalten? Aber jeder hat eine andere Definition von Disziplin. Aber du musst ja dann als Trainer trotzdem etwas vorgeben. Wie hast du dann über deine Art von Disziplin ihnen trotzdem den Freiraum gelassen, um sie auch zu disziplinieren?
Ich hätte eine Regel, und die Jungs haben das noch nie gehört, aber das war für mich eine Regel. Und das war keine Mützen beim Essen, wenn wir zusammen essen,
Ja.
Mittag oder Abendessen, ey, alles weg, ey, zieh die Hut ab, ich möchte es nicht sehen. Und ja, viele haben gedacht, ey, was soll das, Coach? Ey, das ist meine Regel, ich möchte das haben,
Okay.
ich brauche das. Na? Und viele von meinen Regeln und meine Prinzipien waren eher zum Beispiel, nach dem Spiel, ich wollte, dass die Jungs sich professionell verhalten, so wie meine Kinder. Und
Ja.
manchmal, ich lasse meine Kinder auch in die Falle rein, so
Ah,
dass ich
okay.
dem, so dass ich dem halt sagen kann, hey, das ist die Grenze. Zum
Okay.
Beispiel, nach einem Spiel, wir haben in Rapperswil gespielt, und dann ab nach dem Spiel, wir haben Essen gehabt in der Garderobe. Und ich bin, meine Mutter war zufälligerweise da und meine Eltern waren da. Und ich wollte dem dann gleich mit nach Hause nehmen, quasi. Und wir sind dann gefahren mit unserem Torwarttrainer, der Tim Bertsche. Und meine Mutter hat gesagt, ja, ich habe ein bisschen Hunger, aber es war nur McDonald's auf.
Ja.
So, wir sind da hingegangen. Das Problem war, dass drei von meinen Spielern waren auch da.
Oh.
Und wir haben ein Spiel den nächsten Tag und die haben ERC Kloten Anzüge angehabt, weißt, so
Ja.
Trainingsanzüge. So, ich habe dem dort, der Tim Bertsche hat mir das gesagt, hey, die Spieler sind da, das sind drei Spieler. Und ich habe gefragt, welche, weil ich konnte dem nicht so gut sehen, natürlich.
Ja.
Und dann hat er die gesagt, und ich bin an dem vorbeigelaufen, ich habe gesagt, hallo, hi guys. Ich habe nichts, sonst nichts gesagt. Aber die haben schon ein bisschen Schiss gehabt, ne? Weil die dachten, oh shit, wurden erwischt von den Trainern. Ich habe nichts gesagt, aber den nächsten Tag vor dem Videostudium, ich habe dem zur Seite genommen und ich habe gesagt, hey, ist das wirklich professionell? Ich habe nichts gegen ein McDonald's normalerweise, aber nach dem Spiel, wenn die Fans dort sind, ihr läuft da rum mit ERC Kloten, das sieht so unprofessionell aus. Und da, die Jungs haben mich kennengelernt, in was professionell ist und was nicht professionell ist. Ich habe immer gesagt, wenn du nicht früh bist, dann bist du spät bei Meetings.
Ja.
Ich hätte solche Sprüche gehabt. Und am Ende, die mussten dann ein bisschen zahlen in der Mannschaftskasse. Aber fairerweise, ich habe denen die Möglichkeit gegeben, nichts zu zahlen. Das heißt, wenn die von der Torlinie ins leere Tor schießen, dann zahlen die gar nichts. Und die ganze Mannschaft war am Jubeln, weißt? Weil ich wollte ein bisschen Spaß
Ja.
haben, auch in solchen Situationen, wenn jemand bestraft worden ist. Aber wenn die daneben schießen, dann ist es doppelt, ne?
Ja, dann konnten sie selber entscheiden, ob sie bezahlen und das machen oder dann doppelt.
Ja, die Kunden entscheiden, ob die sagen, nein, wir zahlen gleich, oder nein, ich riskiere das, ne? Weil es ist nicht so, dass die so teuer waren, unsere Strafen. Und so, ich wollte ein bisschen Spaß haben, auch mit all die Regeln. Und ja, hab
Und als Trainer, wenn es in einer Saison nicht läuft und die Medien aufs Team gehen, ist das auch die Aufgabe des Trainers, sich vorne heranzustellen und das zu managen? Und wie ist das in einem Prozess, wenn es mal nicht läuft?
Ja, das ist ein sehr wichtiger Job von dem Trainer, ist quasi diese negative Druck wegzunehmen von dem Spieler. Und wenn ein Spieler sprechen musste, wir wussten, okay, wer soll jetzt mit der Presse sprechen? Da waren ein
Okay.
paar Spieler, du konntest niemals dahin schicken. Ne? Und dann waren ein paar, die waren sehr professionell, die waren Leaders im Team und die wussten, was die sagen sollten. Und das mussten wir als Gruppe lernen, weißt du, so von der CEO unten zu wissen, hey, wer kann das am besten?
Und wie gingst du mit dem Druck um, wenn es eben von außen Druck kam? Jetzt vielleicht nicht im Team, sondern von außen.
Okay, so, als meine erste Phase habe ich das ganz schlecht, bin ich ganz, ganz schlecht damit umgegangen. Ich habe dann diesen Druck quasi in die Garderobe genommen und dann ich habe mich ganz schlecht benommen. Ich habe das quasi diese riesen Fehler an die Spielern gegeben. Und in meine nächste Trainerphase, ich habe gelernt, damit umzugehen, weil ich wurde schon zweimal entlassen und ich bin auch deswegen nicht gestorben. So, ich dachte, okay, ist nicht so schlimm. Und so, ich konnte das besser managen und ich habe auch gelernt, wenn es Druck in außen ist, dann gehe ich extra in die Garderobe mit einem Lächeln auf dem Gesicht.
Okay.
Ich habe das dann denen ein bisschen, dass sie ausatmen könnten, weiß, dass sie durchschnaufen könnten. Und wirklich, ja, ich wollte das wegnehmen von denen, weil zum Beispiel, als wir aufgestiegen sind mit Rapi gegen Kloten, siebtes Spiel, weiß, Verlängerung. Und ich bin da reingegangen, einfach mit einem Lächeln im Gesicht, und so dass die nicht dieses Gefühl hat, dass ich bin völlig gestresst.
Und wie geht man jetzt damit um, wenn man plötzlich einen Spieler hat, wie David Rheinbacher, wo man sieht, der hat so Talent. Wie managt man das, dass man ihn auch pushen muss und auch das Potenzial sieht, aber vielleicht auch nicht überpäst und auch nicht zu viel Druck macht? Wie geht man mit einem Diamanten um, Chef?
Ja, das war eine sehr coole, ich sage mal, Aufgabe für uns damals mit dem Rheinbacher, weil man hat gesehen, dass er musste nicht gepusht werden. Was wir machen mussten mit dem Rheinbacher war eher, ihm zu beruhigen,
Okay.
um ihm zu sagen, hey, it's okay, you're good. Du bist auch nicht perfekt, ey. Du bist 16 Jahre alt. Na, ich erwarte das nicht, dass du perfekt bist. Geh da, hab Spaß dabei, und dann wir werden dich auf den Weg bringen und sagen, wenn es zu viel ist, oder wir werden mit dir zeigen am Video. Aber hey, probiere nicht zu viel, weil er wollte das unbedingt. So, wir müssen ihm ein bisschen Ruhe in seinem Spiel bringen. Und dann manche ist es leider so, man muss dem ein bisschen eher unter Druck setzen quasi, weil die haben so viel Talent und die nutzen das nicht und die wissen nicht, wie hart das sie arbeiten müssten. Oder am Ende habe ich auch gelernt, dass Trainer, die wollen das nicht und ich kann das nicht für den aufs Eis bringen, weil ich hätte viele, viele junge Talente gehabt, aber die wollten nie Profi sein und ich meine nur, die wollten nicht die Arbeit tun, um Profi zu werden.
Wie geht man damit um, wenn man das Potenzial sieht, aber auch vielleicht das respektieren muss, dass die Person vielleicht jetzt nicht das Potenzial so ausschöpfen will oder kann? Wie geht man damit um, wenn man Potenzial sieht als Trainer?
Ich bin damit umgegangen. Ich wollte unbedingt mehr von meiner Zeit dem geben,
Okay.
mit dem noch intensiver arbeiten, noch mehr Gespräche mit dem, noch mal klar machen, wie gut sie sind und dann dem zeigen im Video, hey, guck mal, da müssen wir hin, aber regelmäßig, nicht nur ein, zwei Shifts pro Spiel. Und ich habe auch gelernt, nach ein paar Jahren mit einer Zusammenarbeit, dass vielleicht die brauchen eine neue Stimme. Vielleicht
Okay.
mussten die woanders, um diesen Schritt zu machen, dass ich komme an dem nicht ran. Und ich habe mehrmals versucht, ich würde keinen Namen nennen, aber da waren auch im Kloten welche, wo ich dachte, wow, Mann, du bist eigentlich, hast das Potenzial, Nationalspieler zu sein. Aber du bist bei uns vierter Blockspieler und hast keine Entwicklung gemacht. Und ich habe das ein bisschen persönlich genommen, dass ich das nicht geschafft habe, dem zu schleifen. Aber auf der anderen Seite habe ich gedacht, okay, das braucht jemand anders, so der muss weg, quasi.
Wie ist es auch gegangen, wenn man so auch, ich merke, du bist ein sehr auf Menschen bezogen, aber wenn man jetzt merkt, mit diesem Menschen werde ich einfach nicht warm oder da ist die Chemie nicht da, Aber er gehört trotzdem zum Team. Wie bist du da mit dem umgegangen?
Hey, Gott sei Dank, ich habe 4 Kinder und die sind alle unterschiedlich. Cool. Und ich muss mit dem auch anders umgehen. Und das muss ich auch lernen, dass mein ältester Sohn ist nicht wie der jüngste. Und die beiden oder die 4 haben mir viel beigebracht. Die haben mir zu besserem Trainer gemacht, weil ich wusste, manche wollen gar nicht mit mir sprechen. Die brauchen nur, hey, guten Morgen. Und dem ein bisschen positives Feedback geben, ein bisschen ein paar Tipps auf dem Weg. Aber ich bin dann natürlich anders mit dem umgegangen, weil die wollten nicht diese Nähe zum Coach. Wenn anderen Spielern, die wollen es unbedingt. Die wollten mit mir jeden Tag sprechen über Eishockey oder Familie oder Fußball oder was auch immer. Aber ich musste so die individuell kennen, erstens seine DNA, wie der Tick halt. Und dann, ich habe ihm diese Wahl gegeben, um sich selber zu sein. Und wenn es nicht funkt zwischen uns, ist auch okay. Na, weil meine Kinder, ich liebe die alle gleich, aber ich funke besser mit vielleicht einer oder die andere für irgendeinen Grund. Es ist einfach so. Aber ich liebe die alle gleich. Und das habe ich versucht, diese Spieler alle gleich zum Lieben, obwohl wir andere Beziehungen hatten.
Aber wie findet man da die Balance? Jemand möchte viel kommunizieren mit dir, andere möchten gar nicht. Ist das das, wo wir am Anfang des Gesprächs gesprochen haben, dass es da um Werte geht und man da die Balance findet über die Werte? Oder wie hast du die Balance gefunden mit so vielen verschiedenen Individuen?
Ja, am ersten Punkt war, ich musste ihn kennenlernen. Ne? Ich musste den sehr, sehr gut kennenlernen, wie die ticken in Gespräche Anfang der Saison oder vielleicht sogar im Sommer. Okay. Das war das Fundament für mich. Und dann, ich habe ein Bild gemacht für mich selber, okay. Und ich habe dem ganz klar gefragt, was brauchst du von meiner Seite, um besser zu werden? Ich möchte dich helfen. Ich bin ein Werkzeug für dich.
Okay.
Und ich habe das akzeptiert. Früher hat man das nicht akzeptiert. Alle Spieler sollen gleich sein. Alle sollen mit Euphorie reagieren. Alle sollen diese positive Energie geben. Und das ist einfach nicht so. Die Menschen sind anders. Und ich hab gelernt, das zu akzeptieren. Und dann bin ich dann zu diesen Leuten, die vielleicht nicht so viel Zeit von mir wollten. Und ich habe mit dem an der Seite gefragt, hey, na, wir haben ein paar Tage nicht gesprochen. Brauchst du etwas? Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Super, danke schön. Und das war's. Aber ich wollte nur, dass die wussten, ich bin da, wenn du mich brauchst.
Wenn man sich mit dir beschäftigt und auch vielleicht in deinem Buch so liest, hast du immer die Geburtstage auch der Kinder und alles gewusst. War das die Wertschätzung, die du den Spielern so geben wolltest? Oder weshalb wusstest du alle Geburtstage? Und so war das dir einfach wichtig? Ja.
Das war mir wichtig, um dem zu sagen, hey, ich sehe dich als Mensch, erster okay. Punkt. Ich sehe dich nicht nur als Nummer 17 oder Nummer 21. Ich sehe dich als Mensch. Du hast einen Namen, du bist ein Papa, du bist ein Sohn, du bist ein Bruder von jemand. Ich wollte das wissen, was geht ab in der Familie. Weil dann in dieser Nähe, ich konnte mit dem besser Entscheidungen treffen. Ich konnte den besser verstehen. Und ich finde es super, wenn jemand kommt zu mir und sagt, hey, wie geht's deiner Tochter Olivia? Und ja, sie hat Geburtstag. Ich finde das überragend. Es gibt mir ein gutes Gefühl. Ja. Und ich wollte diesen Spieler zeigen, hey, I care. Das ist der erste Punkt. I care. Wie du bist als Mensch und als Papa und so weiter. Und ich möchte, dass es dir gut geht. Und dann in zweite, dritte, vierte Stelle ist alle die anderen Sachen mit Sport. Weil, lass uns ehrlich sein, ich meine, Sport ist schon wichtig für uns im Team und erweiterte Kreis. Aber wenn es nicht läuft zu Hause, dann läuft es auch nicht auf dem Eis.
Es ist alles miteinander verbunden, oder?
Genau.
Schlussendlich.
Genau.
Was hast du jetzt über deine Trainerkarriere, über dich und über die Menschen gelernt?
Ich habe gelernt, dass der Mensch ist eigentlich offen für ein Gespräch, wenn der Vertrauen da ist. Dass diese Basis von Vertrauen muss da sein. Das darf nicht gebrochen werden. Weil Vertrauen ist schwer zu bauen, zu verdienen sogar. Und es ist ganz leicht zu brechen. Das ist ganz easy. Eine falsche Aussage, eine falsche Aktion ist dieses Vertrauen dann weg. Und ich habe gelernt, dass man das aufbauen müssen. Und dann ist der Mensch offen und wir können dann unterhalten. Die Konversation können so wie in der zu Hause sein, um ein Common Ziel, ein Ziel zu erreichen.
Und jetzt, wenn man eben, du hast viel von deinem Trainer Start gesprochen, und jetzt, wenn du zurückschaust, was würdest du sagen, was hat das Trainersein dem Chef gezeigt und geholfen?
Dieser erste Teil hat mir gezeigt und geholfen, in dass ich habe ein Mensch in erster Stelle gemerkt, die ich nicht bin. Und ich habe mich auch gefragt, wieso bist du jemand? Das bist du gar nicht. Und hat mir auch gezeigt, dass es nicht so wichtig ist, alle diese Sportsachen, wenn du nicht an den Mensch rankommen kannst, dann ist es keine Chance. Die Taktik kannst du in eine Tonne schmeißen, wenn du nicht mit dem Mensch umgehen kannst. Und das hat mir auch gezeigt in dieser ersten Teil von meiner Trainerkarriere. Hey, ich muss in erster Stelle ein besserer Mensch sein oder mich selber, weil ich habe mich auch als guter Mensch gesehen, aber ich habe das nicht gezeigt. Ich habe nur harte Hund Coach gezeigt, ne? Und ich habe mir gewünscht, dass ich früher das gelernt habe. Dann ja, wäre vielleicht eine die andere Situation nicht passiert in der Vergangenheit. Und ich hätte dann mehr Spaß an der Arbeit gehabt, das auf jeden Fall.
Und wenn du jetzt deine Karriere so anschaust, was nimmst du aus deiner Karriere als Trainer so mit für dein Leben jetzt?
Nummer eins für mich wieder ist diese Menschen, die ich kennengelernt habe. Ey, das ist mein größter Trophäe, das ich mitnehmen kann. Ich habe einer meiner besten Freunde war ein ehemaliger Spieler von mir. Ich habe jetzt Beziehungen aufgebaut in der Schweiz und in Deutschland und mit Leuten, die waren mal Spieler und ich nenne die jetzt Kumpels und Buddies. Und das ist für mich der größte Erfolg, das man haben kann.
Nein, das spürt man auch, und ich glaube auch, man hat auch zusammen gelernt, auch über schwierige Zeiten miteinander, dass man das schaffen kann, aber eben, man muss authentisch sein. Das nehme ich von unserem Gespräch mit. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, weil wenn man authentisch ist, kann man auch manchmal. Das Leben besteht ja aus Fehlern, aber wenn man authentisch ist, kann man auch zu diesen Fehlern stehen, oder?
Genau. Und Fehler zugeben war auch für Leaders. Ich merke das in die in de, im Geschäft, in verschiedenen Firmen. Leaders möchten nicht sagen, hey, es tut mir leid, das ist my bad, mein Fehler, aber wir korrigieren das. Und ich wurde sogar gefragt bei einem Vortrag, ein Referat, aber zeigt das nicht deine Schwäche? Und ich habe diese Dame gesagt, im Gegenteil. Es zeigt eine Stärke, dass du als Leader da stehen kannst und sagst, hey, that's meine Fehler, aber wir bügeln das aus zusammen. Es tut mir leid, aber ich mach's wieder gut. Und die wissen das schon, dass das ein Fehler gewesen ist. So, kannst du ruhig zugeben.
Ja, weil dann ist auch der Stein im Bauch weg, wenn man selber in den Spiegel schauen kann und sagen, hey, ich habe einen Fehler gemacht und jetzt weiß ich es besser und jetzt korrigieren wir es.
Genau, und ich finde, das macht dich zum Mensch.
Ja.
Und du kriegst auch viel mehr Respekt. Ja. Und dann die Jungs sagen, hey, it's okay, Coach, wir helfen dich, wir machen das zusammen. Aber wenn du das nicht zugeben kannst und du gibst jeder anderen Schuld, ein Riesenfehler, du verlierst dein Gesicht, du verlierst den Spielern, du verlierst alles. So, sei einfach ehrlich und authentisch und dann wird viele, viele Fehler und nicht perfekte Eigenschaften würden akzeptiert.
Ja. Jeff, ich werde mit meinen Fragen durch, aber jetzt darf jeder Gast, der in meinem Podcast ist, auch noch mir ein, zwei Fragen stellen.
Oh, das kann auch gefährlich sein.
Ja, ich weiß, aber ich habe es gern ab und zu gefährlich.
Ja, that's okay. Ja, gut.
Du darfst mich auch noch ein, zwei Fragen stellen, wenn du möchtest.
Ich?
Ja.
Ja. Ey, meine Frage ist, wo bist du jetzt?
Jetzt bin ich bei mir zu Hause in meinem Zimmer und bei meinem Computer und so nehme ich Podcasts manchmal auf, wenn die Distanz zwischen Gast und mir ein bisschen weit ist.
Okay, ja gut. Und meine Frage an dich ist, was hast du für Hobbys?
Meine Hobbys, mit Leuten sprechen, Leuten auch kennenzulernen, weil ich lerne ganz viel von anderen Ansichten, ich werde offener, ich schaue gern Filme, ich habe jetzt momentan wieder angefangen Bücher zu lesen, dass ich nicht mehr so viel am Computer oder am Handy bin, dass ich auch mal weg von meiner Geschichte komme, sondern in andere Geschichten gehe und einfach auch mit Leuten zusammen sein und mein Leben anderen Leuten zu zeigen, aber auch so von anderen Menschen auch wieder etwas mitzunehmen.
Gut. Und noch eine Frage. Wie gehst du jetzt mit deiner Situation um? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass es du hast auch schwierige Zeiten hinter dich und du hast auch ab und zu mal auch schwierige Zeiten, haben wir alle. Wie gehst du damit um? Hast du so Happy Places oder wie tackelst du das?
Bei mir, ich bin ja mit meiner Behinderung auf die Welt gekommen. Also für mich ist das normal so. Also ich habe mehr Probleme gehabt in der Pubertät und auch jetzt noch. Ich bin ein sehr kompetitiver Mensch, also ich möchte vorwärts kommen und wenn ich dann merke, dass ich auf meine Behinderung reduziert werde oder das Gefühl habe, auf meine Behinderung reduziert zu werden, da hatte ich echt echte Probleme, weil ich wollte immer ein Mensch sein, der im Rollstuhl sitzt, aber nicht als behindert gesehen werden. Also ich habe mich auch in eine gewisse Zeit abgelehnt. Und dann musste ich mir auch Mental Health holen und auch über diese Probleme sprechen. Und jetzt gelingt es mir besser zu sagen, hey, ich bin der Jan mit einer Behinderung und die Behinderung gehört zu mir und wir müssen zusammen Wege suchen, um zusammen auch einen Prozess zu gehen. Und ich muss auch meiner Behinderung Raum und Zeit geben, aber das ist nicht schlecht, das ist einfach normal. Aber das ist immer wieder ein Prozess, den ich lernen muss, auch wenn die Gesellschaft vielleicht ein bisschen Druck aufsetzt und du musst auch zu sagen, hey, ich möchte, aber ich muss mir mehr Zeit einräumen, weil ich diese Ausgangslage habe.
Okay, so ich habe jetzt einen Kommentar vor meine nächste Frage.
Ja.
Erste Stelle, hey, ich finde es brutal inspirierend, was du was du magst, wie du damit umgehst. Und ey, du hast viel geschafft. Und ich meine, du machst auch einen sehr guten Job. Du bist sehr professionell. Du bist im Fernsehen, du machst diese Podcasts, du bist wirklich, du hilfst auch viele Leute.
Danke.
Und ich finde es sehr, sehr nicht nur wichtig, was du machst für die anderen Menschen, aber wie du das machst für dich, ich finde es sehr, sehr beeindruckend. Das wollte ich einfach dich auf den Weg geben. Und meine nächste Frage.
Ja.
Wo siehst du dich in 5 Jahren? So, was sind die Ziele? Was sind deine nächste Aufgaben, dass du wo willst du hin?
Ich habe im Februar eine Firma gegründet, eine Beratungsfirma zum Thema, wie werden wir auch Firmen, also ich berate Firmen oder auch Veranstaltungen, um sie inklusiver zu gestalten. Also, dass man vielleicht sich überlegt, wenn man jetzt eine Veranstaltung plant oder eine Firma, wie kommen da Menschen mit einem Rollstuhl hin? Wie kommen Menschen mit einer Sehbehinderung? Was brauchen sie? Und viele Menschen, die nicht mit einer Behinderung unterwegs sind, wissen ja nicht genau, was sie brauchen. Und ich mache da ein Angebot, dass man mich wie als beratende Stimme kann reinholen. Und diese Firma möchte ich pushen.
Okay, interessant.
Ja.
Interessant. Ey, du machst die meisten von deiner Situation. Du
Ja.
schaffst dein Potenzial, finde ich. Und das ist sehr wenige Leute in der Welt, die das ihre Top-Potenzial kommen. Und das magst du, finde ich.
Ja, ich sage immer, mir wurden Spielkarten gegeben und ich mache aus diesen Spielkarten das größte Potenzial, das geht. Weil jeder Mensch
Ja.
bekommt ja vom lieben Gott oder sonst jemand Spielkarten und muss dann mit diesen Spielkarten wie spielen. Und ich sage
Ja.
das immer ein bisschen spielerisch. Ich mache jetzt vielleicht nicht den besten Blatt, mache ich aber trotzdem das beste Blatt.
Das ist gut. Du nimmst die Arschkarte
Ja.
und du spielst die Ass-Pik.
Genau. Das ist mein Herangehensweise.
Nice.
Und sonst blöffe ich. Und das geht dann auch gut.
Und dann gewinnst du auch. Du
Auch.
gewinnst trotzdem. So oder so.
Und sonst gewinne ich an Erfahrungen. Also ich schaue das
Ja.
so, auch wenn etwas nicht aufgeht, so, also das gehört zum Prozess dazu.
Ja. Ah, good for you. Hey,
Hey,
das ist schon cool zu hören.
lieber Jeff, wenn du mal irgendwie mich brauchst oder so, melde dich. Ich bedanke mich recht herzlich für den Podcast. Es war mir wirklich eine Ehre und auch vor allem auch, jetzt konnte ich wirklich mal einen Coach fragen, wie man richtig coacht oder wie man als Coach auch den Prozess steuern kann. Ich danke dir recht herzlich.
Ja, danke dir und ich bin auch immer für dich da. Ne? Also danke dir und es macht immer Spaß mit dir.
Danke dir vielmals.
Hey, mach's gut, ne?